Fremdgefühle. May wachte tief in der Nacht auf und fror. Es regnete draußen. Der Rapsfeldgeruch war verschwunden. Stattdessen zog der Geruch nach feuchtem Grün mit kühler, wässriger Luft in die Wohnung. Sie stand auf und ging in die Küche, ohne sich Licht anzumachen. Vielleicht hätte es geholfen beim Abfüllen des losen Tees in das Teesieb, beim Befüllen des Wasserkochers auf einen sinnvollen Füllstand. Say konnte das alles ohne Licht. Es ging langsamer, aber es war um so vieles angenehmer. Licht tat in den Augen weh, strengte an. Die Nacht entspannte. Aufgewacht war Say bei einem Gedanken an Chris. Natürlich. Allerdings an etwas anderer. Chris hatte damals nichts von einem Erbe erzählt. Er war auch nie arm gewesen. Seine Familie hatte immer gut Geld gehabt und war nach Mays Erfahrung eher knausrig. Aber eine größere Erbschaft war zumindest nicht Quelle des Finanzstatus gewesen. Sie waren seit etwa 3 Jahren nicht mehr in Kontakt miteinander gewesen. Say vermutete, Say hätte so etwas mitbekommen in der Zeit davor. Das hieße, dass es innerhalb der letzten 3 Jahre einen Todesfall in Chris' Familie gegeben haben musste. Say zog scharf die Luft ein und hielt sie dann eine Weile an. Als müsste Say sich genau jetzt dagegen entscheiden, etwas zu tun. Damit an ihn geerbt würde, müsste es sich um seinen Vater gehandelt haben. Die Mutter hatte zwar auch Vermögen, war aber ja erwähnt worden. Bestimmend, wie Say sie kannte. Seine Eltern waren getrennt, Chris Einzelkind, bei der Mutter geblieben. Den Vater hatte er lange nur selten gesehen und erst in den letzten Jahren, während sie noch ein Paar gewesen waren, angefangen vermehrt Kontakt mit ihm aufzunehmen. Aber Say wusste, wie sehr er litt. Was es für ihn bedeutete, einen Menschen zu verlieren. Es heilte bei ihm nicht so einfach. Das war unfair formuliert. Für die meisten heilte Schmerz durch Trauer nicht einfach. Aber bei ihm war es um ein Vielfaches schlimmer. Als er ihn kennengelernt hatte, war es schon 1 Jahr her gewesen, dass seine Großmutter gestorben war, und es hatte ihn noch 2 Jahre später nachts aus Träumen an sie auffahren lassen. Dann hatte er sich heulend in ihren Armen aufgelöst. Manchmal hat es ihn mehrere Nächte am Stück fast jeglichen Schlaf gekostet. Und manchmal war alles ruhig und nichts passierte. Say wusste nicht mehr, in welchem Verhältnis die schlimmen Nächte zu den anderen standen. Das klackende Geräusch erstattete Bericht, dass der Wasserkocher fertig gekocht hatte. Say nahm ihn vom Sockel und goss vorsichtig nach Gehör das Wasser in die Kanne. Say konnte nicht einfach einen Finger in die Kanne halten, um zu fühlen, wann sie fertig gefüllt wäre, wenn Say sich den Finger nicht verbrühen wollte. Also musste es rein nach Gehör gehen. Zumindest, wenn Say nicht doch kurz das Licht einschalten wollte, was nicht der Fall war. Während der Tee zog, zog Say sich ihren flauschigen Bademantel über und öffnete das Küchenfenster. Einzelne Regentropfen prallten irgendwo ab und die winzigen Reflexionströpfchen stoben direkt auf Mays Gesicht und Unterarme. Say schloss die Augen und atmete, seufzte. Wartete einen Moment, dann verrieb Say die Feuchte auf den Unterarmen. Ihre Finger fanden den Weg zu ihren Lippen, berührten diese sanft und verteilten auch dort das Regenwasser. Dann schloss Say das Fenster wieder und goss sich Tee in eine Tasse. Say würde den Kontakt zu Chris nicht wiederbeleben. Say rahmte sich diesen Beschluss gedanklich ein, machte ihn sich sehr präsent. Und im selben Augenblick prasselte die Erinnerung an das Gefühl auf Sam ein, das er gehabt hatte. Die Trauer, die Verzweiflung, auch darüber, dass Say sich von ihm getrennt hatte. Es tat weh, ihn so zu sehen. Es tat weh, das allein zu wissen. Es fühlte sich an wie ein eigenes Gefühl, als wäre es sehr Verzweiflung, aber das war es nicht. Es war ein Fremdgefühl, so manifestiert in Sam, dass es sich anfühlte wie sehr eigenes. Say plöppte sein Notebook aus der Dockingstation, sammelte sich eine Decke und setzte sich mit dieser um den unteren Körper gewickelt, bei nun ganz geöffnetem Fenster auf der Sofa. Der Tee stand auf einem Hocker rechts neben dem Sofa, nicht auf dem Tisch, einfach falls er umfiele, damit er nicht die elektronischen Geräte beschädigte. Der Rechner musste nicht erst hochgefahren werden, sondern weckte sich innerhalb kurzer Zeit aus dem Suspend. Entgegen aller Intuitionen irgendwelcher Außenstehenden war der Text auf ihrem Bildschirm nicht vergrößert, vielleicht sogar eher eine Spur kleiner als durchschnittlich. Aber jedes Programm, das sich Sam nicht widerspenstig entgegensträubte, hatte exakt die gleiche Monospace-Schrift, geringen Kontrast, hellgrau auf dunkelblaugrau. Ohne den Blaustich wäre es auch getan, aber Sam mochte ihn und die Stimmung dadurch. Es gab kein Menü, keine Taskleisten oder ähnliches. Für alles hatte Sam Tastenbelegungen, brauchte dafür keine Optik. Sam rief die Dating-Seite auf der Sam damals mit Chris ein Profil für ihn eingerichtet hatte. Nicht dieses. Das hätte er mit Sam zusammen nicht gewagt. Oder doch? Aber Sam wollte wissen, ob es wirklich Chris war. Den Text hatte Sam noch brauchbar genau im Kopf, sodass Sam nicht lang brauchte, um das Profil zu finden. Und es war tatsächlich Chris. Beim Anblick des Gesichts wurde Sam kurz ganz anders. Dieses Gesicht würde Sam auch nach Jahren noch wieder erkennen, aber eher ungern. Sam klappte den Rechner wieder zu und legte ihn am anderen Ende des Sofas, also nicht dort, wo der Hocker mit dem Tee war, auf einen dafür vorgesehenen Stapel aus Gedöns. Sam tat es auf eine Weise, dass das Gedöns das Notebook gegen das Sofa drückte und es auf diese Art nicht durch die Gegend rutschen konnte. Dann legte Sam sich auf den Rücken. Manchmal schlief Sam auf dem Sofa, obwohl Sam auch ein Bett hatte. Es war anders, half beim Achtsamsein. Sam strich sich sanft mit den Fingern durchs Gesicht und dann über die Arme, durch die feinen Härchen, achtete auf den Atem und auf die weiche Unterlage, den Flausch des Bademantels und auf den Wind, der durch das Zimmer wehte. Dann küsste Sam sanft ihre Unterarme, ließ warmen Atem darüber streichen, wo vorher die kalte Feuchte längst wieder getrocknet war. Die Fremdgefühle waren ein großes Problem gewesen. »Du kannst mich jetzt in dieser Situation nicht allein lassen«, klang viel harmloser, als es das tatsächlich war, in einer Situation gesprochen, in der man sich abgrenzen wollte, während die andere Seite in einem Meer von Angst und Schmerz versank. Aber die Erfahrung hatte Elena wahrscheinlich noch nicht gemacht. Elenas Stimme hatte so jung geklungen. Vielleicht war sie gerade 18 oder so etwas. Auf der anderen Seite wusste May auch gut, dass sie sich oft sehr verschätzte, um von einer solchen Einschätzung nicht abhängig zu machen, wie sie Personen anspreche oder sich über sie äußerte. Viel eher verunsicherte Sam die ganze Art, wie Annika und Elena bei dem Thema miteinander umgegangen waren. Sie war lieb gewesen, das auf jeden Fall. Es war schön gewesen, dabei zuzusehen. Aber sie hatte auch einiges über Elena verraten. Was, wenn Annika Elena nicht ausredete, weiter mit Chris zu schreiben? Was, wenn Elena diese Pflicht, die sie beschrieben hatte zu empfinden, tatsächlich dazu brachte, mit Chris zu schreiben? Sie konnte noch so sehr sagen, dass sie nicht die Beziehung wollte, sondern ein anderes Ziel verfolgen würde. Chris war gefährlich. Chris hatte ein gutes Gefühl dafür, wofür andere empfänglich waren. Man könnte es so beschreiben, dass er die wunden Punkte seines Gegenübers fand und dieses Wissen in jeglicher Art ausnutzte. Wenn das Gegenüber Lob brauchte, lobte er, aber knüpfte ab einem bestimmten Zeitpunkt das Lob an Bedingungen. Es war noch ein bisschen perfider und weitreichender. Er versprach im Umkehrschluss auch, dass er schämen würde, wenn die Bedingungen nicht eingehalten wurden. Die Bedingungen klangen dann jeweils überzeugend. Die Formulierung war da nicht, wenn du dies nicht machst, strafe ich dich durch jenes, sondern viel eher, diese und jene Handlung wäre von dir offensichtlich logisch, wenn du ehrlich bist. Wenn du dich bewusst dagegen entscheidest, kann ich dir dann halt auch nicht helfen. Dann musst du schon sehen, wie du klarkommst. Dann kann ich dann auch nichts mehr für. Die Begründung, warum es logisch wäre, könnte zum Beispiel sein, dass Sam sich nicht überlasten oder überfordern solle. Oder zu viel riskieren. Er hatte Sam damals gesagt, dass Sam besser nicht versuchen sollte, ihren Rechner auf Linux umzustellen. Was, wenn es schief ginge? Dann hätte Sam gar nichts mehr. Niemand könnte Sam helfen. Wenn Sam bei einem anderen Betriebssystem bliebe, das er kannte, dann würde er Sam bei jedem Programm helfen, es für ihre Bedürfnisse einzurichten. Aber wenn Sam es mit Linux probieren würde und es schief ginge, würde er eben nicht helfen, auch nicht beim Wiederherstellen des Alten. Das wäre dann sehr Problem. Und wenn Sam es so formulierte, ergab es immer noch Sinn. Es machte Sam ein bisschen wütend, dass Sam das Problem nicht einmal zuverlässig im Kopf auf den Punkt gebracht bekam. Das Problem war nicht, dass er Sam Gefallen nicht getan hätte oder sich nicht ausreichend für Sam eingesetzt hätte. Oder Sam nicht geholfen hätte. Es war nicht, dass er einer Verpflichtung, für Sam da zu sein, nicht nachgekommen wäre. Das war alles sein Recht. Es war der bewusste Aufbau emotionalen Drucks, das gezielte Wählen von Formulierung, Moment und Stimmung, das Transportieren von Nachrichten dabei. Er bestimmte dadurch, was Zay tat. Er formulierte es in einer Art, dass klar war, dass er wusste, was gut für Sam war, und wenn Zay es nicht einsah, dann folgte daraus Schlimmes. Und natürlich schwang oft Zaynism und Ableism mit. Zum Beispiel in Wortwahlen wie offensichtlich, wenn es das für Sam nicht war. Damals hatte Zay noch keine Person gekannt, die mit einem Linux-Setup hätte helfen können. Es war also ein Risiko, diesen Schritt zu machen. Es wäre risikofrei gegangen, hätte Zay einen weiteren Testrechner gehabt, aber Zay hatte keinen. Es gab einen alten, aber der wurde als Multimedia-Rechner genutzt und sie hatten sich geeinigt, auch den nicht aus Versehen zu zerstören. Ohne Hilfe wäre es gut möglich gewesen, dass Zay irgendwo stecken geblieben wäre, vielleicht aus Versehen eine Festplatte überschrieben hätte. Außerdem war damals auch gar nicht so klar gewesen, inwiefern ein Linux-Betriebssystem Sam helfen würde. Heute wusste Zay es. Es gab einfach so viele Möglichkeiten, das System genau so einzurichten, wie es für Sam gut war. Es hatte Zays Leben unbeschreiblich erleichtert, sparte Sam täglich Ressourcen und hatte Sam ihren heutigen Lebensweg im Software-Development überhaupt erst ermöglicht. Als Zay es dann vor ungefähr 5 Jahren tatsächlich in Angriff genommen hatte, als Zay Zugang zur Chaos-Community gefunden hatte. Für sein vorheriges Betriebssystem hatte Zay tatsächlich immer wieder Hilfe gebraucht oder eben für manche Aufgaben sehr lang und viel mehr Energie investieren müssen. Deshalb hatte Chris Zugang zu ihrem Rechner gehabt. Chris hatte Sam zwar immer wieder gefragt, ob das okay wäre, aber irgendwie hatte in der Frage immer mitgeklungen, dass es nicht okay gewesen wäre, wenn Zay auf einmal verneint hätte. Das hätte Fragen nach sich gezogen. So etwas wie, irgendwas ist anders zwischen uns. Habe ich dir etwas getan? Oder an anderer Stelle regelmäßig ein, es ist schön, dass wir uns so weit vertrauen können, oder nicht? Wie siehst du das? May ballte die Hände zu Fäusten und atmete schneller. Es kamen immer noch nur vereinzelt klarere Problematiken dieser Beziehung an die Oberfläche. Es hatte viele Situationen zwischen ihnen gegeben, in denen er Sam unterschwellig die Schuld zu etwas zugeschoben hatte und Zay auch das Gefühl hatte, in der Verantwortung zu sein. In denen Zay geglaubt hatte und teilweise immer noch unterbewusst glaubte, dass ihre Gefühle Sam gehörten und erst viel später herausfand, dass es Fremdgefühle waren, von ihm in Sam gezielt, kontrolliert und sorgsam eingepflanzt, Stück für Stück immer ein bisschen mehr, bis Zay ganze Gefühlswelten hatte, die nur dazu da waren, die Beziehungen am Laufen zu halten und Sam zu kontrollieren. Gefühlswelten, die jederzeit genutzt werden konnten. Von vielen dieser Gefühle war Zay heute noch nicht ganz sicher, woher sie eigentlich gekommen waren. Und Zay wusste nicht, wie viele Gefühle noch da waren, die nicht Sam gehörten. Gezielt eingepflanzt war vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Es war zwar schon mit Präzision geschehen, aber nicht unbedingt bewusst. Chris hatte Angst vorm Verlassenwerden. Er brauchte ständig Bestätigung, sonst klappte sein Selbstwertgefühl völlig ein und das fühlte sich schrecklich für ihn an. Er brauchte ständig Beweise dafür, dass man ihn liebte, sonst kam er sich furchtbar ungeliebt vor und hasste sich selbst. Er hatte all dies nicht mit kaltblütiger Absicht gemacht, sondern weil er dringend etwas brauchte, um nicht diesen furchtbaren Gefühlen ausgesetzt zu sein. Das Hintergrundwissen entschuldigte natürlich nicht, dass er tat, was er tat. Eigentlich machte es dieses Hintergrundwissen sogar schlimmer. Es machte Sam noch ausgelieferter, weil die einzige Möglichkeit aus diesem Abhängigkeitsverhältnis hinaus diese schrecklichen Gefühle zur Folge hatte. Schrecklich reale Gefühle, die Zay alle mitfühlte. Fremdgefühle, die Zay nicht zu verantworten hatte zwar. Aber selbst jetzt, 10 Jahre später, als Sam bewusst war, dass es wirklich nur Fremdgefühle waren, fühlte Zay sich schlecht, den Schritt gemacht zu haben, der diese Gefühlsspirale in Gang gesetzt hatte. Aber es war richtig gewesen. Vielleicht war Elena besser in der Lage, sich zu schützen. Aber Chris war gefährlich. Die Folgen der Beziehung waren dramatisch und hielten bis heute an. Allein das Risiko, dass es Elena passieren könnte, in eine Beziehung hineingezogen zu werden, zunächst harmlos zu schwärmen, denn Charme hatte Chris, später Geheimnisse, Familienangelegenheiten preiszugeben, abhängig zu werden, war May zu hoch. Zay würde mit Elena darüber reden müssen. Es ging Sam nicht wirklich etwas an. Es war viel zu persönlich. Es kam May seltsam vor. Vielleicht sollte Zay sich da raushalten. aber das Risiko, das vermieden werden konnte, war zu groß. Zay richtete sich auf und legte sich doch wieder hin. Morgen, nach Sonnenaufgang, reichte auch noch. In einer Nacht konnte Schlimmes passieren, das wusste Zay auch. Aber in einer Nacht würde Chris keine ganze Psyche umprogrammieren. Und dann richtete Zay sich doch noch einmal auf, um den Tee zu trinken. Als May am nächsten Vormittag vor Elenas Tür ein Stockwerk tiefer stand, war wieder so ein Moment des Trotzdemtun. Die Angst anzuklopfen war groß. Was herauskommen konnte, viel zu unkalkulierbar. Zay hatte sich nicht einmal einen Anfangssatz überlegt, als Zay klopfte. Einfach, weil Zay es sonst nicht getan hätte. Elena öffnete zügig. »Hi«, sagte sie erfreut. Aber mehr erstmal auch nicht. May holte tief Luft. »Ich will mit dir über Chris reden«, sagte Zay. Dann fiel Sam Anstand ein. »Hi.« »Du kennst diesen Chris?«, fragte Elena. May nickte einfach. »Dein Ex?«, mutmaßte Elena richtig. »Ja«, sagte May. »Du hast also sein Datingprofil gesucht nach gestern Abend?«, fragte Elena. »Ja«, sagte May. Etwas am Klang in Elenas Stimme wirkte, als wäre etwas nicht okay. Entsprechend brachte Zay Unsicherheit in Sera. »Du stalkst mich also quasi?«, fragte Elena. Natürlich fühlte sich May im ersten Augenblick missverstanden. Und eigentlich, nun, so ganz empfand Zay es auch nicht so. Aber es war etwas dran. Ein Einmischen, ohne zu fragen. Ein auf Basis aufgeschnappter Informationen Spuren folgen. »Shit«, sagte Zay. Elena stand in der Tür, ungerührt und wartete. »Shit«, wiederholte May und wandte sich zum Gehen. »Tut mir leid.« »Hey, warte«, rief Elena. May blieb folgsam stehen, schon halb der Treppe hinauf zugewandt. »Hast du dir mein Profil angeschaut?«, fragte Elena. May schüttelte den Kopf. »Nein, nur das von Chris.« »Schade«, sagte Elena mit einem plötzlichen Grinsen in der Stimme. »Komm rein.« May fühlte unvermittelte Überraschung, nicht unbedingt angenehme, die sich fast wie ein kleiner Schock anfühlte, drehte sich wieder zu Elena um und folgte dem Wink über die Türschwelle. Neue Wohnungen. Die ersten Momente, vielleicht die ersten 2 Stunden, in einer neuen Wohnung waren immer sehr schlimm. Zay sah vom Flur Türen weggehen, aber Zay würde sich in dem Stress, den es bedeutete, eine neue Wohnung zu erfassen, nicht merken können, wie viele es waren, geschweige denn, welche wohin führte. Die Wohnung hatte eine andere Zimmerkonstellation als Sera. Es waren wohl zusätzliche dünne Wände eingezogen, oder nur eine, oder eine versetzt, oder so etwas. Zay hatte keine visuelle Vorstellung von Raumkonstellationen, sondern eine abstrakte räumliche. Kaum vorstellbar für visuelle Menschen, wie es schien. Aber für Sam war das Ergebnis in der Erinnerung dasselbe, wenn Zay sehend durch eine Wohnung geführt worden war, oder mit geschlossenen Augen. Das Visuelle prägte sich nicht ein und führte auch nicht zu einer Vorstellung. Zay würde nicht durch die Betrachtung der Wohnung jetzt schließen können, wie sie sich von Sera unterschied. Zays erster Blick glitt über Elenas Füße. Barfuß. Dann durch den Flur. Ein geschlossener Schuhschrank. Ein offenes Schuhregal. 2 einzelne Schuhpaare unter der Garderobe. Das war kompliziert. Zay hätte doch besser gar nicht erst Schuhe anziehen sollen. Aber irgendwie hatte Zay seriöser wirken wollen oder die Möglichkeit haben wollen, dass sie spazieren ging. Zay bückte sich und zog die Klettbänder der Sandalen auf. »Gelenkig«, sagte Elena. »Du wirkst arg verunsichert. Hat das nur mit Chris zu tun? Oder gibt es was, was ich gerade tun kann? Eine Erklärung der Wohnung?« »Bedürfnisse äußern«, erinnerte sich May. Aber ihre Bedürfnisse wirkten oft etwas kurios. Zay wagt es trotzdem. 2, wenn du magst, 2 Führungen direkt hintereinander durch alle Zimmer, die nicht zu privat sind.« »Geht in Ordnung«, sagte Elena mit deutlichem Grinsen in der Stimme. »Stell die Schuhe irgendwo hin, zum Beispiel unter die Garderobe. Da sind die Schuhe, die jeweils in Betrieb sind.«
»Du hast viele Schuhe«, stellte May fest.
»Willst du mir damit etwas sagen?«, fragte Elena.
»Nein, ich bin eher neugierig, warum«, sagte May, fühlte sich unbehaglich dabei. Natürlich hatte Zay an das Stereotyp gedacht, dass Frauen mit vielen Schuhen in Zusammenhang gebracht wurden. Dabei hatte Zay es gar nicht bewertet.
»Ich mag halt Schuhe«, erwiderte Elena. »Ich gehe gern auf verschiedene Arten von Partys, sowas wie den Chaos Communication Congress
und trage da eben gern mein Schuhwerk aus.
Das klingt cool, meinte May.
Vielleicht hatte Zay nicht so die Beziehung zu Schuhen. Schuhe mussten vorwiegend praktisch sein und gut sitzen, für Sam. Aber wie Elena das sagte, wirkte es wie eine persönliche Sache, die Elena mit Selbstbewusstsein tat. Das mochte May.
Ich führe dich gleich durch die Wohnung, die ganze, zweimal. Aber ich habe vorher noch etwas, was ich sagen will,
leitete Elena ein.
Die Frage, ob du mich stalkst, war so nicht okay von mir. Vor allem im Zusammenhang mit einer Person, die vielleicht genau das getan hat. Das ist mein mangelndes Feingefühl. Ich weiß ja nicht, was vorgefallen ist. Es war mir ein bisschen unangenehm, dass du dich so sehr gesorgt hast. Ich kann das nicht so genau beschreiben. Ich hole das nach, wenn mir das klarer ist. Aber es entschuldigt nicht die Wortwahl.
Er hat mich nicht gestalkt, sagte May. Aber dann weiß ich, was los war. Oder dass du es halt auch nicht so genau weißt. Das ist hilfreich. No offense taken. Es war zugleich unangenehm, so direkt so persönliche Gespräche zu führen, aber auch in gewisser Hinsicht erlösend. Offene Kommunikation war um so vieles einfacher, fand May. Angst hatte Zay trotzdem. Die Wohnung hatte ein Wohnzimmer, das kleiner war als Zeres, ein Arbeitszimmer, eine kleine Küche, ein Bad und ein sehr winziges, annähernd quadratisches Zimmer, vielleicht 6 Quadratmeter, dessen Decke fast völlig mit einem Hochbett überbaut war. Nur ein schmaler Streifen im Eingangsbereich war frei. Eine wackelige Holzleiter, die nicht so richtig zu den Balken passte, führte nach oben. Es roch nach frisch gesägtem Holz aus dem Baumarkt, Wandinnenleben und weißer Farbe. May fragte sich, ob Zay wirklich herausriechen konnte, dass sie weiß war. Aber Zay hatte den Eindruck, dass die Farbe anders roch, als Buntes für gewöhnlich tat.
»Wow«, sagte Zay. »Es ist krass gemütlich«, betonte Elena.
Unter dem Bett stapelten sich noch ein paar Umzugskartons. Elenas Blick war Mays wohl gefolgt, denn sie sagte,
»Wenn alles ausgeräumt ist, baue ich hier drunter wahrscheinlich eine kuschelige Leseecke.«
Als sie nach der zweiten Runde im Flur landeten, hatte May tatsächlich eine Idee, wie die Wohnung aufgebaut sein könnte. Elena wartete wieder, vielleicht darauf, dass May etwas sagte. May hätte nun erwartet, in zum Beispiel das Wohnzimmer geführt zu werden. Aber weil nichts passierte, ging Zay langsam noch einmal im Flur an den Wänden entlang, die Fingerspitzen dicht an der Tapete. Zay hörte ein rasches Einatmen hinter sich.
»Soll ich etwas nicht tun?«, fragte May.
»Ich musste an etwas denken. Das hat nichts mit dir zu tun. Du machst alles genau richtig«, widersprach Elena.
»Alles?«, fragte May schnippisch. »Und zwar genau richtig? Nicht nur ungefähr?«
»Ich meinte«, Elena überlegte, »was meine ich? Du bewegst dich gerade unbekümmert. Das kann ich natürlich nicht sicher sagen, wenigstens aber eigen. Das ist gut so.«
Mays Grinsen ging in ein Lächeln über.
»Das ist schön.« Zay blieb zwischen den beiden Türen stehen, die zum Mikroraum und zum Wohnzimmer führten, und schätzte die Dicke der Wand dazwischen ab.
»Die wurde nachträglich eingezogen.«
»Jaha«, sagte Elena gewichtig. »Das war schon eine Herausforderung, die Hochebene so fest zu montieren, dass die Wand dabei nicht einfach ganz herausfällt. Die anderen Wände sind aber auch nicht unbedingt netter gewesen. Altbau eben.«
May musste wieder grinsen.
»Darf ich dich etwas Persönliches fragen?«,
bat Elena.
May nickte, die Fingerspitzen nun am Türrahmen zum Mikroraum.
»Hast du Sehschwierigkeiten oder Ähnliches? Ist das respektvoll, das so auszudrücken?«, fragte Elena.
»Ich nenne es oft Seheinschränkung. Ich könnte es vielleicht Sehbehinderung nennen. Es stellt schon eine Barriere dar, die mir den Alltag erschwert. Aber ich habe mich nie darum gekümmert, ob es offiziell so heißen würde. Und ich fühle mich unsicher dabei. Es fühlt sich unfair an, weil ich eben auch eine ganze Menge sehen kann«, erwiderte Zay.
»Wodurch ist es aufgefallen?«
»Ich weiß es gar nicht so genau. Du hast Mimik bei mir nicht mitgekriegt, die andere mitkriegen, aber das hätte auch an was anderem liegen können. Du erkundest viel auf eine Art, die das nahelegt. Du gehst etwas anders, habe ich den Eindruck. Bewusster vielleicht«, überlegte Elena. »Aber du könntest auch einfach tanzen.«
Etwas schwang in der Stimme in diesem Nachsatz mit, das May nicht interpretieren konnte.
»Bewunderung vielleicht?«
»Ich habe tatsächlich über ein Jahr an einem Kurs teilgenommen, der Präsenz und Bewegung hieß und eine Menge Tanzelemente beinhaltete. Vielleicht hat das meine Art zu gehen nachhaltig beeinflusst«, erzählte Zay.
Es ist schön, sagte Elena schlicht. Bewunderung, also tatsächlich. Ein warmes Gefühl breitete sich in ihrem Körper aus. Eigentlich nicht physisch warm. Eher eine Entspannung und etwas Wohliges. Das war nicht bei jedem Kompliment so. Vielleicht dieses Mal, weil es so schlicht war, oder weil es etwas war, womit Say sich identifizierte, oder aber, weil es ein Kompliment war, was nicht dazu gedacht war, etwas auszugleichen, was Say nicht konnte. Say reichte mit dem Arm in das kleine Zimmer und klopfte sachte an die Wand zum Wohnzimmer. Es klang, wie Say es im Geiste schon einmal simuliert hatte. »Hast du durchgebohrt?« »Mein Bruder, obwohl ich ihn gewarnt habe!« Elenas Grinsen breitete sich über die ganze Stimme aus. »Bei mir in der Wohnung sind diese beiden Zimmer zusammen ein großes. Mein Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer. Dein Schlafzimmer ist bei mir ein Musikzimmer.« Indem Say trotzdem in der vergangenen Nacht auf dem Sofa geschlafen hatte. Es ging nach hinten raus und war dunkler und kühler. »Werde ich dann mitten in der Nacht mit Live-Musik geweckt?« fragte Elena. »Ich halte mich an die Hausregeln und Ruhezeiten, und du darfst jederzeit sagen, dass ich irgendwelche Tage auslassen soll oder einfach so sagen, dass es gerade stört«, versicherte May. Aber spielen musste Say. »Klavier?« fragte Elena. »Ja, und Cello, woher weißt du?« »Ich wusste es nicht. War mehr Wunschdenken«, erklärte Elena. »Ich höre einfach unglaublich gern zu, wenn andere Leute Klavier spielen. Ich habe so etwas wie ASMR dann. Ich spüre ein entspannendes, schönes Kribbeln im Nackenbereich und an der Wirbelsäule entlang.« »Oh, das kenne ich. Wobei es Kribbeln bei mir nicht ganz trifft. Mehr dieses entspannte physische Gefühl, kurz nachdem man gestreichelt worden ist. Leider funktioniert das nicht, wenn ich selbst spiele.« »Funktioniert es, wenn eine vollkommen Unfähige spielt?« fragte Elena. »Manchmal.« May betonte es bewusst eher als Frage, aber es war tatsächlich so. Eine Person musste nicht viel zu spielen gelernt haben, um das auszulösen. Ein paar einzelne vorsichtige Töne reichten dazu aus, dass sich etwas in Sam völlig entspannte. In ein entstandenes kurzes Schweigen sagte Elena schließlich, »Wollen wir ins Wohnzimmer gehen? Möchtest du etwas trinken? Ich habe leider nicht so viel da. No-Name-Cola? Apfelschorle? Und, nun, Leitungswasser. Zur Not Kaffee, aber ich weiß nicht, wie man den kocht. Der ist noch vom Umzug für die Helfenden da.« Sie zögerte und fügte mit weniger breitem Grinsen als sonst in der Stimme hinzu, »Geholfen Habenden.« »Leitungswasser klingt gut. Kannst du Gläser tragen? Dann würde ich eine Karaffe abfüllen.« An der Wand links und rechts neben dem Wohnzimmerfenster hingen je eine Regenbogenflagge und eine Antifa-Flagge, die fast die ganze verbleibende Breite der Wand zwischen Zimmerkanten und Fensterfassung ausfüllten. Darüber und darunter waren die Wände tapeziert mit Postern und einem längst abgelaufenen Kalender mit Bildern einer Goth-Künstlerin, die May sogar kannte. Say konnte sich den Namen nicht merken, aber der Stil war unverkennbar. An der dem Sofa gegenüberliegenden Wand stand ein Kleiderschrank, der wirkte, als würde er auseinanderfallen, wenn man kräftig zwei- oder dreimal dagegen träte. Die Holztüren waren mit Postkarten beklebt. May hätte sie sich gern angesehen, aber das hätte Stunden gedauert. Und ein Vertrauen, das Say noch nicht hatte, aber sich vorstellen könnte, es entwickeln zu können. Ein Vertrauen, das Zeit gelassen wurde. Eine Postkarte erkannte Say über die Distanz trotzdem. Es war eine der Postkarten, die in den Kleinkinos und linken Kneipen in der Umgebung in Kästen zum freien Mitnehmen auslagen. Es stand BGE darauf, unten noch einmal ausgeschrieben, bedingungsloses Grundeinkommen, und zeigte ansonsten ein abstraktes, geometrisches Muster. May hatte Schwierigkeiten gehabt, es zu interpretieren. Am ehesten war es einfach ein Entwurf einer Flagge. May setzte sich in die der Tür zugewandten Seite des Sofas, so dicht an den Rand, wie eben ging, auf ihre Füße. Ihre Hand strich halbbewusst über den Stoff. Der Bezug war an einigen Stellen durch Abnutzung glatter als an anderen und an der Kante war er aufgerissen, sodass die Polsterung erfühlbar war. Allerdings war es stabiler Stoff, der wahrscheinlich nur langsam weiter aufreißen würde. »Das Sofa hat jemand auf eBay Kleinanzeigen zur Selbstabholung verschenkt. Es war ein ganz schöner Akt, das zu transportieren«, erzählte Elena und setzte sich dazu. May lächelte. Es änderte nichts daran, dass es gemütlich war. Ein bisschen weniger weich als Ceres. Nur würde Say sich mit gedanklicher Gewalt davon abhalten müssen, mit den Fingern ständig an der Risskante entlang zu streichen. »Chris«, sagte Elena, »du wolltest mit mir über Chris reden, Oder vielleicht auch nicht, sondern nur Schlimmeres verhindern?
May nickte.
Vielleicht beides. Ich möchte dir auch nichts aufdrängen. Wir kennen uns kaum.
Erst einmal. An sich ist der Gedanke berechtigt, dass ich Kontakt aufnehmen könnte. Wir haben gestern noch zweimal hin und her geschrieben. Dann habe ich aufgehört. Wegen der Warnungen hauptsächlich. Ich will wirklich nichts mit ihm anfangen. Aber mich wurmt einfach massiv, dass jemand sexy Millionär dahin schreibt und Leute auf so etwas reagieren, erklärte Elena.
Hast du auch, bemerkte May.
Ja, Mann ey, rief Elena. Das war auch, worüber wir schrieben. Ich fragte, ob ihn mit so einer Aufmachung viele anschrieben und er meinte, ja, wenig wären es zumindest nicht. Und dass es eben bewusst provozierend wäre. Meistens wäre das ein Aufhänger für Gespräche über Feminismus, aber Gespräche über Kapitalismus wären vor mir noch nicht dabei gewesen.
Elena hatte relativ laut und erregt gesprochen. May wartete ab, ob Elena noch etwas hinzufügen würde, bevor sie seufzte.
Schon typisch für ihn.
Dachte ich mir, murmelte Elena. Ich bin schon verärgert über mich selbst. Nicht nur, weil ich mit ihm geschrieben habe, eigentlich gar nicht mal darüber an sich. Ich bin verärgert, weil ich reingefallen bin und überhaupt angefangen habe und über das unsinnige Gefühl, etwas Besonderes zu sein, weil ich die eine Person war, bei der es zum Thema Kapitalismus war. Wobei ich jenes nur mal eben ein klein wenig angeschnitten hatte. So richtig Thema war das nicht einmal.
May ballte die Hand zur Faust, deren Zeigefinger gerade noch ruhig auf der Kante des Risses gelegen hatte.
Es ist nicht deine Schuld, sagte sie betont. Das sind Psychotricks.
Eigentlich keine, die raffiniert genug sind. Es wirkt auf mich so offensichtlich. Und trotzdem, erwiderte Elena, was für ein Scheißkerl.
Sie schwiegen einen Moment. Die Wolken machten eine Lücke für die Sonne, die die Chance nutzte, einmal grell hereinzuleuchten, viel zu laut. May kniff die Augen zu.
Es kommt mir immer noch unfair vor, so von ihm zu reden. Aber ja, murmelte sie.
Du musst nicht reden, sagte Elena.
Ich bin gewarnt.
Es war angenehm, dieses Versprechen nicht reden zu müssen. Und noch viel mehr, wie Elena das gesagt hatte. Diese Ruhe in der Stimme. Aber es beruhigte May nicht, weil es nur ein Schutz für Sam war, nicht für Elena.
Wirst du trotzdem schreiben?
Weiß ich noch nicht, sagte Elena.
Es bleibt nicht bei solchen Psychotricks. Vielleicht sind das nicht einmal welche, wie du selbst gesagt hast. Es geht hier mehr um emotionale Erpressung, führte May aus.
Ich weiß, sagte Elena, und dieses Mal war sie wieder erregter.
Meinst du, Annika und ich kommen einfach so auf den Gedanken, dass ich anfällig für so etwas wäre, obwohl es noch nie passiert wäre?
Mays Körper krampfte sich physisch zusammen. Die Augen, die Beinmuskeln und der ganze Oberkörper.
Shit, sagte sie.
Es tut mir leid, das war vermutlich scheiße von mir. Und holt bei dir Dinge hoch, murmelte Elena.
Feingefühl, du weißt schon. Und ich sollte das nicht wie eine Ausrede klingen lassen.
Eher mein Feingefühl, widersprach May. Das klingt gerade eher nach miesen Erinnerungen bei dir. Und ich kam wahrscheinlich so rüber, als ob ich dich für ziemlich naiv halten würde.
Ja, bestätigte Elena, ein wenig.
Ist nicht so schlimm. Das kommt, weil du mich schützen willst. Und immerhin machst du es nicht, indem du mir erzählst, was ich machen soll, sondern indem du mit mir etwas teilst, woraus ich meine eigenen Schlüsse ziehen kann. Das ist sehr nobel von dir.
War das das Problem bei der Frage des Stalkens? Fragte May.
Elena nickte, was May im Augenwinkel verschwommen sah, aber gab dann auch noch ein zustimmendes Geräusch von sich.
Mhm.
Tut mir leid, sagte May.
Anmerkung des Schreibfischs. Aus mir wichtigen und für andere vielleicht irritierenden und nicht so erkennbaren Gründen zerschneide ich dieses Kapitel mitten in einem Dialog.